Wahre Anbetung. Das ist das Thema von heute. Was ist wahre Anbetung? Vielleicht stellt sich jeder von uns da selber etwas darunter vor. Wir haben so unsere Erfahrungen, die wir machen mit dem Thema. Gott anbeten, ihn loben, ehren. Und spannend wäre, jetzt ein bisschen Mikro um zu gehen. Aber ich habe jetzt das gestrichen im Programm, weil es einfach warm ist und ja, das vielleicht nicht allzu lang haben heute. Das Lied, das Hans vorhin gespielt hat, das bringt recht vieles zum Ausdruck, was Anbetung ist. Gott ist gegenwärtig, lasst ihn anbeten und ihm Ehre bringen. Gott ist in der Mitte. Ich nehme euch mit in das Thema, und zwar haben wir als Gemeindeleitung uns Gedanken gemacht zu dem Thema und wir haben gesagt, Anbetung ist so etwas Wichtiges, so etwas Zentrales, wir möchten dem einfach mehr Gewicht geben in unserer Gemeinde. Und daraus ist ja auch dann die Anstellung von der Evelyn rausgekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen das wirklich einfach fördern in dieser Gemeinde. Und darum haben wir entschieden, jetzt mit euch das Thema anzuschauen, ein paar Gedanken mit euch zu teilen zu dem Thema. Und zwar nehme ich euch mit in eine Geschichte mit Jesus. Es ist eine bekannte Geschichte. Wenn man die Geschichte liest, setzt man meistens den Schwerpunkt auf einen anderen Fokus als auf den, den wir heute zusammen anschauen. Es ist die Geschichte von der Samaritanerin am Brunnen, am Jakobsbrunnen. Jesus begegnet der Frau und erkennt die Frau. Er spricht zentrale Themen an in ihrem Leben. Und spannenderweise bringt dann die Frau das Thema auf die Anbetung. Und zwar, wir lesen die folgenden Verse. Die Frau sagt, Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samaritaner dagegen behaupten, dass es dieser Berg ist, also das wäre der Berg Gerizim, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Jesus erwiderte, glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samariter wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Anbetung im Tempel Gottes, so der erste Punkt. Frau ist eine Samaritanerin und sie spricht das Spannungsfeld an, wo sie erlebt tagtäglich. Das Volk der Samaritaner, das war ein Mischvolk, Ursprung aus dem Volk Israel, also aus dem Volk vom Judentum. Und zwar ungefähr 700 vor Christus, wo das Volk Israel verschleppt wurde, ist ein Rest zurückgeblieben und hat einfach eigentlich in Jerusalem und Umgebung, um den Berg Gerizim, Samaria, in diesem Gebiet weiter gewohnt. Es sind neue Völker dazugekommen von den Assyrern und so hat es ein Mischvolk gegeben daraus. Wo unter dem Zerubabel dann das Volk Israel zurück ist und die Tempel wollten aufbauen wieder, oder den Tempel aufgebaut hat, hat man dann die Samariter ausgeschlossen am Tempelbau, weil man ihnen gesagt hat, ihr seid ein Mischvolk, ihr gehört nicht zum reinen Volk Israel. Da hat es dann mit sich gebracht, dass also das Volk die Samariter eben einen eigenen Tempel gebaut haben, einen Ort, wo sie Gott anbeten, eben in Gerizim. Noch heute gibt es Reste von dem Volk. Man schätzt, das sind vielleicht 700 Samariter, die es noch heute gibt. Und sie nennen sich die eigentlichen Bewahrer vom alten Judentum, also das Bewahrer vom alten Glauben vom Volk Israel. Sie halten fest an diesen 5 Buch Mose, aber der Rest, also Prophetenbücher, all das, verwerfen sie. Die Frau bringt etwas Spannendes zum Ausdruck, nämlich zu dieser Zeit ist ihr Tempel zerstört worden. Also es hat auf dem Berg Garizim keinen Tempel mehr gegeben, keinen Ort mehr, wo man Gott anbeten kann. Und sie bringt das Spannungsfeld, etwas, wo eigentlich im Mensch das tiefste innen ist, jetzt da bringt sie Jesus. Und sie zeigt, der Mensch ist eigentlich geschaffen, um etwas anzubeten. Der Mensch ist eigentlich geschaffen, dass etwas, das außerhalb von ihm liegt, etwas Größeres, dass er dem viel Gewicht, viel Wert gibt, dass er etwas hat, wo er drauf schaut, etwas, das er verehrt. Und eigentlich nicht einfach etwas, sondern eben sein Schöpfer. Jetzt ist ja die Situation die, dass Gott und der Mensch ursprünglich ja zusammen gewohnt haben, eigentlich im Paradies. Und durch einen Sündenfall ist es zur Trennung gekommen. Aber die Sehnsucht vom Mensch, örtlich sich neu mit treffen mit Gott, die ist schon weiter geblieben. Und so ist das entstanden, dass unter dem Mose unter der Anleitung Gottes, eben das Volk Israel, die Stiftshütte gebaut hat. Ein Zelt, wo Gott wohnen soll, dass man Gott wieder anbeten kann. Also der Tempel und Anbetung gehören zusammen. Und der Mensch hat die Sehnsucht, Gott anzubeten. Wenn der Mensch Gott nicht anbeten kann oder Gott nicht anbetet, betet er sonst etwas an. Das ist ja ganz spannend. Also der Wunsch, etwas anzubeten, ist in uns verankert. In diesen Naturvölkern sieht man ja das dann auch. Wenn sie nicht Gott anbeten, beten sie die Schöpfung an, den Mond, Sterne und so weiter. Und der postmoderne Mensch, oder vielleicht auch mehr, so unsere Gesellschaft, die betet ja auch etwas an. Vielleicht mehr den Materialismus, den Sport oder andere Ideologien. Anbeten heisst eigentlich, ich mache etwas Wichtiges zum Zentrum von meinem Leben und meine Zeit und meine Kräfte investiere ich dort rein und ich lebe für das, ich diene dem. Im Alten Testament war das eben gebündelt, eben zuerst nachher mit dieser Stiftshütte, die Gott angebetet hat. Und später natürlich im Tempel. Weil man gesagt hat, wir Menschen wohnen ja nicht nur in Zelt, wir bauen uns ja Häuser. Also Gott soll in einem Zelt wohnen, also mit dem bauen wir doch einen Tempel, auch ein schönes grosses Haus. Gott ist eigentlich ein eifernder Gott. Er hat uns so geschaffen, dass wir zu ihm hin einen Bezug haben. Das drückt er aus dann auch in seinem Gebot, wenn er sagt im ersten Gebot, ich bin Gott und außer mir ist keiner. Und im vierten Gebot sagt er, mach kein Bild, weil, so spätet er das an, ihr sollt nichts anderes anbeten als mir selber. Und das ist passiert im Alten Testament, vor allem eben im Tempel und vorher in der Stiftshütte. Und die samaritanische Frau hatte ein Problem, sie konnte Gott den Sohn anbeten können, weil der Ort nicht mehr herum war, wo sie Gott anbeten kann. Anbetung ist ein Ausdruck, eigentlich, dass wir von Gott geschaffen sind und nicht in einer absoluten Unabhängigkeit leben sollen. Weil der Bezug, den wir zu Gott haben, in uns in den spürt und es ist spannend, wie man den in allen Völkern eigentlich sieht. Dass Tempel und Anbetung zusammengehört, ist auch spannend, wie Jesus das verknüpft. Wo Jesus in den Tempel geht und die bekannte Geschichte, die Händler rausrührt, dann macht er Bezug zum Jesaja-Text und sagt, mein Haus ist das Haus vom Gebet. Also sprich, Gott ist im Zentrum, ihn beten wir an und da haben eine Räuberhöhle daraus gemacht. Sprich, etwas anderes tritt an die Stelle Gottes und das soll so nicht sein. Wie drückt sich denn Anbetung aus? Da wäre jetzt spannend, eben, was verstehst du unter Anbetung? Wie betest du Gott an in deinem Leben? Wie gehst du ihm Ehr? Wie lobst du ihn? Das ist sicher kulturell sehr verschieden. Und eben, wenn man jetzt beim Susi in Tansania im Gottesdienst wäre, wäre es vermutlich ein bisschen anders, eben vielleicht noch ein bisschen lebiger als bei uns. Jede Kultur findet ja irgendwie seine Zugänge, wie sie den Gott anbeten. Das Volk Israel hat verschiedene Zugänge gehabt. Sie haben Lieder geschrieben, sie haben Musik gemacht, sie haben Gott Opfer gebracht, sie haben Tanz und Reigen vollbracht, sie haben gebetet. Man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn man mal an Klagemauer geht in Jerusalem und sieht, wie die Juden dort Gott anbeten. Vor allem zum Sabbatbeginn und zum Sabbatschluss. Es ist spannend, was dort abgeht von der Klagemauer, wie die Leute dort tanzen in Reigen und Freude haben und Gott anbeten. Und da sieht man ganz viele Juden, die lesen im Pentateuch und bewegen sich immer so hin und her. Das sieht mega lustig aus und irgendwie auch komisch, aber das ist eine Neigung, eine Haltung. Sie verneigen sich jedes Mal vor Gott und beten ihn so eigentlich an mit dem ganzen Körper. Das ist ihre Art, wie sie das zum Ausdruck bringen. Wenn wir jetzt also meinen, Anbetung, Lobpreis, das ist eine Erfindung von unserer Neuzeit oder irgendeinen Spleen von uns jungen Christen, dann täuschen wir uns ganz vehement darin. Der Mose hat Lobpreislieder geschrieben und hat die Lieder nachher mit dem ganzen Volk Israel gesungen. Und da können wir nachlesen, seine Loblieder haben wir in der Bibel drin. Zum Beispiel im 2. Mose 15 ist ein riesiges Loblied oder im Kapitel 32. Unter dem König David hat sich der Lobpreis und die Anbetung organisiert. Chroniken sind ganz spannende Bücher, die beschreiben ganz detailliert, wie der König David das dann aufgebaut hat. Er hat die Familie dazu berufen und aus den Levitenstämmen Menschen, die sich als Sänger und als Musiker engagieren sollen. Und da sind Chöre entstanden von x 100 Leuten. Und spannenderweise finden wir in der Chronik die Leute mit Namen aufgeführt. Also das zeigt die Wichtigkeit, die damals die Sänger, die Musiker schon hatten in diesen rituellen Gottesdiensten, dass Musik einen riesigen Platz eingenommen hat, auch damals schon früher. Wenn wir bedenken, dass all die Psalmen, die wir heute, sage jetzt mal so trach ablesen, eigentlich Lieder sind, wo man mit Vorsänger und Nachsänger und mit Tanz eigentlich viel mehr hat aufleben, können wir vielleicht etwas von dem ahnen. Also Musik, Lieder und Anbetung, das gehört wie zusammen. Gehen wir wieder zurück zu unserer Geschichte. Jesus kündigt ein neues Zeitalter an in dieser Geschichte. Eigentlich ist es wie eine Erlösung für die Frau, die jetzt kommt. Du und ich, Anbetung als Lebensstil, oder du und ich, wir sind der neue Tempel Gottes. Jesus sagt, es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Nochmal anknüpft an die Geschichte, wo Jesus in den Tempel ist und aufgeräumt hat. Die Geschichte geht ja noch weiter. Er fordert die Pharisäer raus und sagt nachher, zerstört doch den Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen aufbauen. Wenn wir uns das mal bildlich vorstellen, das ist die Provokation. Pur, ich meine, der Tempel war der Stolz vom Volk Israel, das riesige Gebäude. Und jetzt kommt Jesus, also das war der Ort, wo man Gott anbetet. Jetzt kommt Jesus und sagt, zerstört den Tempel und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Und das ist etwas, was jetzt in dieser Geschichte angekündigt wird. Durch das Kommen von Jesus, durch sein Opfertod, wird der Tempel überflüssig. Weil Gott sagt, ich will nicht in einem Gebäude wohnen, sondern ich will persönliche Beziehung haben mit euch, ich will in euch wohnen. Und jetzt werden wir persönlich ein Tempel vom Heiligen Geist. Das steht im 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid. Oder Jesus sagt in Johannes 14, ich und mein Vater, wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jetzt wird Anbetung plötzlich etwas Persönliches. Wenn wir vorher gesagt haben, Anbetung gehört in den Tempel und dort macht man da, verlagert sich jetzt die Anbetung eigentlich zuerst einmal in mein Innenleben, in mein Herz. Weil Jesus in mir wohnt, ist Anbetung etwas, das von innen rauskommt. Also man könnte sagen, Anbetung heisst, Jesus ist das Zentrum von meinem Leben. Ich habe mir überlegt, wie ich das vielleicht ein bisschen darstellen könnte, das als Velorad. Jedes Rad, oder nicht jedes, wir dürfen hinten nicht ernappen, das ist ein anderes Konstrukt aus der neueren Zeit, aber grundsätzlich hat ein Rad eine Nabe. Und die Nabe ist das Zentrum von dem ganzen Rad. Und wenn die Nabe nicht das Zentrum ist, dann eiert das ganze Rad. Jesus wird eigentlich so das Zentrum werden von unserem Leben und das heisst eigentlich, wahre Anbetung heisst, er ist in meinem Zentrum und mein Leben fällt sich wirklich an, von in einer ruhigen, guten Art und Weise bewegen und drehen. Mein Leben dreht sich um Gott. Aber so ein Rad ist ja nicht zum Selbstzweck, zum Aufhängen und ein bisschen dran drehen, wenn es mich freut, sondern so ein Rad baut man nie in einem Velo und ein Velo ist gemacht, um vorwärts zu gehen. Also könnte man ja den Link machen und sagen, wenn ich Gott zentriert habe in meinem Leben, wenn ich erkenne, was Anbetung bedeutet, dreht sich mein Leben um Gott und das bringt mich vorwärts. Anbetung, wahre Anbetung, bringt mich weiter in meinem Leben. Weil Anbetung macht etwas mit mir. Wenn ich Gott anbete, merke ich, wie das mein Denken verändert. Ich spüre, dass meine Gedanken nicht mehr einfach auf mich fixiert sind, sondern ich schaue Gott an. Ich schaue ihn an, die Schöpfung, was er gemacht hat. Ich schaue seine Taten an. Aber ich bete Gott nicht nur an für das, was er tut, sondern für das, was er ist. Und das ist spannend, dass wir in der Bibel auch für das aufgefordert sind. Ich bete Gott nicht nur an, wenn er mir gerade alle meine Wünsche erfüllt, wenn es mir gerade gut geht, ich kein Problem habe. Ich bete Gott an, weil er heilig ist. Weil er gerecht ist, weil er der Allmächtige ist, weil er einfach Gott ist. Und ich bin sein Geschöpf und ich bin geschaffen, um Gott anzubeten. Das ist meine Bestimmung. Und wenn ich das entdecke in meinem Leben, merke ich, das wird ein Lebensstil. Das heisst, Anbetung findet nicht nur heute am Morgen statt, sondern Anbetung findet in mir statt und überall, wo Gott Zentrum ist, in meinem Leben, in meinem Handeln, in meinem Denken. In meinem Sein, in meinem Berufsleben, in der Schule. Weil, wenn Gott Zentrum ist, fange ich an von ihm ehren und das, was ich tue und mache, reflektiert Jesus in mir. Und er wird geehrt durch das. Also ein anbetender Lebensstil wird möglich, wenn Jesus Zentrum ist. Jetzt haben wir gelesen, in Geist und in Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, er hat mit Recht gesprochen. Das ist meine Identität. Auf dieser Basis kann ich ihn anbeten. Und jetzt haben wir gelesen noch, im Geist. Durch die Neugeburt kommen wir seinen Geist über. Und im Epheserbrief, den wir jetzt so gelesen haben, die letzten Monate, sind wir aufgerufen worden, in der Fülle vom Geist zu leben. Also gerechtfertigt durch Christus, erfüllt vom Geist, komme ich in den anbetenden Lebensstil. Der Lebensstil oder Anbetung in meinem Leben, der drückt sich natürlich auch da wieder in Lieder aus. Der drückt sich vielleicht in Gedicht aus. Und vielleicht bist du auch ganz kreativ und hast andere Ideen. Wie wird Gott geehrt in deinem Leben? Durch was? Wie betest du ihn an? Und dann merken wir, wird Anbetung etwas ganz Persönliches und auch Intimes. Meine stärksten Anbetungszeiten habe ich ganz allein für mich. Wenn mich niemand sieht, niemand beobachtet, nur ich und Gott. Und dann merke ich, was das macht mit mir, mit meinem Denken, wie er grösser wird und wie ich ja, meine Probleme, meine Sorgen, wie die abnehmen. Der Anselm Grün beschreibt das folgendermaßen. In der Anbetung versuche ich, allein auf meinen Gott zu schauen. Ich vergesse mich selbst, weil Gott mich ganz und gar ergriffen hat, weil er allein wichtig ist für mich. Das Paradox ist, dass ich im Vergessen meiner selbst ganz gegenwärtig werde, ganz echt, ganz ich selbst. In der Anbetung steckt die Sehnsucht, endlich einmal frei zu sein von mir selber. Frei zu sein von dem ständigen Kreisen um mich, von der Sucht, alles auf mich zu beziehen, überall etwas für mich haben zu müssen. Wir beten Gott an, nicht nur für das, was er tut am Meer, sondern für das, wo er ist. Er ist Gott. Er ist das Zentrum vom ganzen Universum. Darum beten wir ihn an. Ich glaube aber auch, dass Lobpreis und Anbetung eine Kraft ist, eine Macht. Ich manifestiere Gottes Sein, Gottes Kraft in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und ich erlebe selber persönlich, wenn ich so bete, wie da einfach Sachen passieren in meinem Leben zum Guten. Wir haben eine bekannte Geschichte mit dem Paulus und dem Silas im Gefängnis. Sie sind gefangen, am Boden gekettet. Äußere Umstände würde sagen, ja, das ist ein Ort von der Hoffnungslosigkeit, da kannst du ja nur noch verzweifeln. Du kannst irgendwie Gott anklagen. Gott, warum lässt das zu? Ich müsste doch jetzt das unterwegs sein und Gemeinde gründen. Der Paulus ist gefangen, am Boden gekettet. Und was passiert? Anbetung in seinem Herz, wo noch rausdringt. Lobpreis. So starke Manifestationen, dass es Erdbeben gibt und Gefängnismauern einstürzen und eigentlich wäre es frei. Das ganze Gefängnis bekehrt sich so mehr oder weniger. Oder ja, ich weiß nicht, wie viele Gefangene, auf jeden Fall der Gefängniswärter kommt zum Glauben. Also Lobpreis, Anbetung und Kraft. Als Gemeinde, wie auch in deinem Leben. Ich lade dich ein, die einfach noch mehr zu entdecken. Der Paulus ruft uns ja immer wieder dazu auf, wir sollen einander ermutigen mit Liedern, mit Psalmen und so weiter. Also etwas, ja, wo soll ein wichtiger Teil in unserem Leben. Ja, ich komme zum Schluss. Lobpreis wird sicher etwas sein, etwas Zentrales auch im Himmel. Aber vielleicht haben wir schon ein bisschen unsere Vorstellung, gut, wenn wir dort nur noch irgendwie mit den Harfen spielen und so weiter. Es wird sicher viel spannender, als wir es vorstellen können. Aber was man sagen kann, ist im Himmel, Gott ist Zentrum. Das heisst, wir haben im Himmel einen anbetenden Lebensstil und Musik. Wenn ich überzeugt, Gebet wird ein wesentlicher Teil sein davon. In der Offenbarung können wir verschiedene Geschichten lesen. Das Ziel schlussendlich ist ja, dass alle Völker Gott anbeten, dass alle Völker kennen, wenn Jesus wiederkommt. Er ist der wahre Gott und die ganzen Völker auf Knie werden fallen und was machen? Gott anbeten. Sie kommen wieder zurück in ihre Bestimmung, wie im Garten, im Paradies am Anfang. Unsere Gottesdienste dürfen ein Abglanz sein oder vielleicht eine Vorfreude, was einmal im Himmel auch passieren kann oder was im Himmel mal passiert. Und darum haben wir uns entschieden, dass Anbetung und Lobpreis ein wichtiger Teil ist aus dem Gottesdienst. Dort richten wir unseren Blick auf Jesus auf. Wir geben ihm alle Ehre und wir zentrieren uns einfach auf ihn. Während wir in der Predigt vielleicht mehr uns selber auch reflektieren und auch korrigieren lassen, ist der Blick in der Anbetung wirklich weg von uns, ganz hin zu ihm. Und dazu lade ich euch jetzt einfach ein, in die Zeit, wo wir ihn anbeten, jeder persönlich. Wir können Anbetung nicht machen. Was wir können, ist Raum schaffen, das kann passieren. Was du in diesem Raum machst, ist deine Geschichte, deine Verantwortung.